Halleluja. Schön hier zu sein. Genau, schön bekannte Gesichter zu sehen. So diese Einleitung, die fällt mir im Englisch irgendwie leichter. Halleluja. It's a great pleasure to be here. Thank you so much. Halleluja. Možemo i malo i na hrvatskom ili srpsko-hrvatskom, to je isto okej. Okay. Neki nas razumiju, neki ne. Halleluja, slava Bogu. Bog je dobar, amen. Halleluja. Wenn ihr kein Serbo-Kroatisch sprecht, ihr müsst schnell lernen, weil im Himmel wird Serbo-Kroatisch gesprochen. Ihr glaubt es nicht? Wartet ab, bis ich mal in Serbo-Kroatisch gebetet habe. Da gehen die Himmel auf. Amen. Manche denken, es ist in Englisch. Nein, Spaß, okay. Ich habe schon für diejenigen, die das erste Mal da sind, meine Späße sind meistens nicht theologisch korrekt, aber haben eine Botschaft. Halleluja. Aber Gott benutzt Sprache. Gott benutzt Sprache. Und wir wissen, dass er in der Vergangenheit hat er die hebräische Sprache benutzt. Und dann hat er die aramäische Sprache benutzt. Mehr wie jede andere Sprache. Dann hat er die griechische Sprache benutzt. Mehr wie jede andere Sprache. Dann die lateinische Sprache. Irgendwann mal war die deutsche Sprache dran. Und so viele theologische Bücher sind in deutscher Sprache geschrieben. Die gibt es oft nicht in anderen Sprachen, was sehr schade ist, weil das macht die Bücher sehr teuer. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo ich wirklich glaube, dass Gott besonders die englische Sprache benutzt. Okay? Mit dem Kroatisch so ein bisschen schwierig, Serbo-Kroatisch. Wir sind gerade mal so 15 Millionen auf der Welt oder sowas. Genau. Aber derzeit benutzt er die englische Sprache. Ich glaube das wirklich, dass die englische Sprache besonders ist. Und vor allem einfach Menschen spüren das, die auch Englisch sprechen, dass sie einfach anfangen, irgendwann mal zu switchen, Englisch zu beten, weil sie den Eindruck haben, dass es irgendwie kraftvoller ist. Okay? Ich glaube nicht, dass es kraftvoller ist, aber ich glaube, dass es was Besonderes ist auf der Welt, dass Gott die englische Sprache derzeit benutzt. Okay? Und es war ganz knapp. Es war ganz knapp damals in Amerika, als es darum ging, wird es die deutsche Sprache sein oder die englische Sprache, die Amtssprache sein wird. Da ging es nur um 2%. 51 waren dafür, dass es Englisch wird und 49 dafür, dass es Deutsch wird. Hi. Aber es gab eine Zeit, wo die deutsche Sprache benutzt wurde. Halleluja. Und wir glauben, dass es wichtig ist, auf Deutsch zu predigen, auf Deutsch zu beten, auf Deutsch zu lesen. Wir glauben wirklich, dass es wichtig ist, dass einfach auch gute Bücher im Deutschen wieder rauskommen. Ich liebe Bücher. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Büchern ich habe. Es gibt Zeiten, wo ich pro Tag ein Buch lese. Es gab Zeiten, wo ich in einer Woche 7 bis 10 Bücher gelesen habe. Und Gott hat mir einfach auch die Gabe gegeben, schnell zu lesen. Also so ein Buch von 200 Seiten lese ich locker in 4 Stunden. Also und das irgendwie funktioniert. Aber deutsche Bücher sind brutal teuer. Okay, das ist ein Problem. Ich liebe Dictionaries, ich liebe Wörterbücher und all diese Sachen. Und ich bin immer am Erforschen, wo es was Neues gibt. Und meine Wörterbücher, die sind brutal alt. Die sind so 100, 120, 150 Jahre alt, weil sie nicht mehr gedruckt werden, weil es keinen Bedarf hat im Deutschen. Das ist unheimlich schade. Im Englischen bekomme ich sie für, keine Ahnung, so ein Dictionary von 12 Volumes, von 12 Ausgaben, bekomme ich für, keine Ahnung, $100. Im Deutschen war ich jetzt froh, wo ich ein ganz altes, das war 80 Jahre alt, habe ich knapp unter 1000 Euro gezahlt. Und das Ding ist, ich suche mir diese Sachen, weil sie wichtig sind, dass sie in den richtigen Händen sind. Weil das war irgendwo ein weltliches wie sagt man's? Ihr wisst ja schon. Genau. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das wieder zurückfordern, weil da einfach so viel fundierte Sachen drin sind. Und ich glaube, dass Offenbarung unheimlich wichtig ist, weil es einfach Verständnis öffnet für klarere Prinzipien vom Wort Gottes. Und eins der Beispiele, die ich benutze, ist, dass wie wichtig Offenbarung ist und dass wir einfach nur, weil wir die Bibel lesen, heißt es nicht, dass wir Offenbarung haben, weil wir oft einfach Dinge überlesen oder möglicherweise wir einen Schleier vor den Augen haben oder möglicherweise der Feind es uns nicht erlaubt, dass wir eine Offenbarung bekommen und möglicherweise ist sogar der kulturelle Hintergrund, wie wir aufgewachsen sind, der uns nicht erlaubt, in gewisse Offenbarungen zu kommen. Und deswegen glaube ich einfach auch die Gerichtssäle des Himmels, wenn wir darüber anfangen zu sprechen, werdet ihr sehen, die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll davon, von legaler Sprache, von Sprache, die in den Gerichtssälen angewendet wird. Und wir lesen in der Bibel so oft Sachen und haben einfach ein Bild davon, wie etwas ist. Eine meiner Lieblingsfiguren in meiner Kindheit nach Jesus war Simson. Und für mich war Simson immer dieser große Mann mit den großen Muskeln. Okay? Aber dabei sagt die Bibel, dass seine Kraft war der Heilige Geist. Möglicherweise war Simson nur 1,62 und hat 54 Kilo gewogen. Genau. Aber wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass seine Kraft der Heilige Geist war. Oder wenn wir zum Beispiel darüber die Geschichte lesen, wie Abraham Isaak opfern wollte und auf den Altar gelegt hat. Da ist möglicherweise in unserem Kopf einfach so ein kleiner Junge von 6, 7, möglicherweise 12 Jahren. Jetzt, die Geschichte lehrt uns, dass er zwischen 30 und 37 war. Er war zwischen 30 und 37. Oder dann lesen wir zum Beispiel, wie Jakob von Mama und Papa weggegangen ist, weil er von seinem Bruder geflohen ist. Und wir sehen dann einen jungen Mann, der möglicherweise 25, 30 Jahre alt ist und dann zu Laban gekommen ist. Aber die Bibel sagt, er war 77. Wenn du 77 bist und noch immer bei Mama und Papa wohnst, wir können nachher reden. Auf der anderen Seite, aber es gibt Hoffnung für dich, weil er ist auch eine Nation geworden. Und so gibt es einfach Dinge, die wir in der Bibel lesen und trotzdem überlesen. Und einen kulturellen Hintergrund haben, der uns einfach ein gewisses Bild formt. Und so haben wir alle ein gewisses Bild, wie wir, oder eine Brille, durch die wir die Bibel lesen. Und überlegt euch mal, Jakob war 77, als er von Mama und Papa geflohen ist. Gott konnte nicht anders, als sein Bruder gegen ihn aufhetzen, weil der wäre nie weggegangen. Weißt du, ich meine so. Oder wir lesen, bei uns in der Kultur ist es so, dass wir sogar am 6. Januar die heiligen drei Könige feiern. Jetzt, die Bibel spricht nie von Königen, sondern von Weisen. Und drei erwähnt sie sowieso nicht. Wir wissen nicht, wie viele Weise es sind. Wir wissen, dass sie mit drei Gaben ankam, aber wir wissen nicht, in welchem Umfang. Und dann haben wir es vielleicht in unserem Kopf, weil wir es jedes Weihnachten sehen, wie die Hirten sozusagen zur Seite treten, weil die Weisen hier ankommen. Aber die Weisen kamen an, als Jesus zwischen 1 und 2 war bereits. Und so haben wir einfach diese Dinge, die im Kopf sind. Oder wenn ich euch fragen würde, ich liebe halt solche Sachen so aufzudecken, weil ich die Bibel einfach liebe. Oder wenn ich euch fragen würde, als Paulus Jesus begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus. Von was ist er gefallen? Vom Pferd. Aber ein Pferd ist gar nicht erwähnt in der Bibel. Sondern er ist einfach zu Boden gefallen, was ich noch viel krasser finde. Da ist überhaupt gar kein Pferd erwähnt. Oder um es noch ein bisschen krasser zu machen für euch, weil das, und das ist tief, okay? Wahrscheinlich kommen jetzt Stühle geflogen. In unserer Theologie ist, dass der Heilige Geist im Obergemach gefallen ist. Jetzt steht es so nirgends in der Bibel. Ihr lacht gar nicht mehr. Vorhin haben wir noch gelacht. Im Obergemach haben sie gewohnt, aber Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat, sagt im Lukas 24, ich glaube Vers 54 oder sowas, sagt er, sie hielten sich im Tempel alle Zeit auf. Aha. So, all diese Sachen sind, die theologische Gewichtung von diesen Sachen ist eigentlich fast unbedeutend, okay? Um das geht's nicht. Wir werden darüber nicht streiten. Aber lest es in der Bibel. Das Obergemach ist erwähnt, aber es steht nicht drin, dass der Heilige Geist im Obergemach gefallen ist. Weil als das Fest von Pfingsten erfüllt war, waren alle immer im Tempel. Niemand war im Obergemach. Und das steht in der Bibel. Und die Bibel sagt, Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat, sagt, dass sie alle Zeit im Tempel waren. Alle Zeit. Also sozusagen schnell schlafen gehen, aufstehen und ruck, rausgehen, okay? Und wie gesagt, schmeiß keine Stühle, weil das ist, die theologische Gewichtung von diesen Sachen ist irrelevant, würde ich sagen, für das Königreich Gottes, um das Königreich Gottes auszubreiten. Was es aber heißt, ist, dass wir Sachen lesen und trotzdem überlesen. Und das ist, was ich hier aufzeigen möchte, ist, dass wir so viel Sachen, dass wir diese Sachen lesen. Ich glaube, pro Jahr lese ich die Bibel einmal durch, okay? Und trotzdem gibt es immer wieder Sachen, wo ich denke, wow, ey, das ist ja echt krass. Ich habe das so von meinem Hintergrund, ist es so stark in mir drin, dass ich jetzt seit Jahren die Bibel so oft lese und jetzt erst erkenne ich es. Und meine Frage ist, wie viele Sachen sind da? Wie viel Offenbarung konnte uns Gott gar nicht geben, weil wir Sachen gelesen und doch überlesen haben? Und möglicherweise überlesen wollten. Vor allem, was die Endzeit betrifft, wir haben einen gewissen Hintergrund, einen theologischen, und dann lesen wir über diesen theologischen Hintergrund, den wir haben, lesen wir all diese Bibelstellen, lesen wir aus diesem theologischen Hintergrund heraus. Und möglicherweise ist es gar nicht so, wie es sein wird. Ihr kennt, ich weiß nicht, aber diejenigen, die auch Englisch sprechen, der Jesus hätte ja 1988 kommen sollen. Es gab sogar ein Buch, das wurde 5 Millionen Mal, überlegt euch mal, 5 Millionen Mal verkauft. 88 Gründe, wieso Jesus 1988 kommt. Und dann ist Jesus 1988 nicht gekommen. Und dann hat er selber ein Buch rausgebracht, das dann knapp 2,5 Millionen Mal verkauft wurde. 89 Gründe, wieso Jesus 1989 kommt. Aber für heute lachen wir darüber. Aber damals war es natürlich eine Zeit, wo all diese Sachen, die in der Politik da waren, all das hat man da hinein interpretiert. Ist ja der Kommunismus, war ja der Antichrist schlechthin. Aber für mich, weil ich einfach aus einem Land komme, das einen kommunistischen Hintergrund hat, ist es einfach, zeigt es die Größe Gottes, dass etwas, was mehr Menschen im Bann gehalten hat, mehr wie das Christentum, der Kommunismus, sozusagen an einem Tag fallen kann. An einem Tag fallen kann. Deswegen haben wir keine Angst vor dem Islam. Deswegen haben wir keine Angst vor all diesen Sachen. Warum? Weil wir haben sogar in der Geschichte, dass gewisse Dinge sogar an einem Tag fallen können. Und wenn sie auf einen Tag fallen können, da kann am selben Tag etwas anderes aufgebaut werden. Und wir glauben, dass es das Königreich Gottes ist. Amen. So, Offenbarung ist sehr wichtig. Ich habe noch keine Bibelstelle erwähnt. Ja? Ist das okay und trotzdem ein Witz? Okay. Wieso Offenbarung wichtig ist? Weil Offenbarung unseren Blick auf die Dinge verändert. Wir fangen an, Dinge anders zu schauen. Möglicherweise habt ihr von dem Lehrer gehört, der versucht hat, das Summieren seinem Schüler beizubringen. Und dann hat er angefangen, um das bildlich darzustellen, weil es ist wichtig, dass man Dinge bildlich darstellt. Das werdet ihr auch nachher von der Ise sehen. Und dann hat er gefragt, okay, pass mal auf. Wenn ich dir 2 Katzen gebe, und nochmal 2 Katzen und nochmal 2 Katzen. Wie viele Katzen hast du dann? 7, sagt er. Wie 7? Sagt er, wenn ich dir 2 Katzen gebe und ich gebe dir nochmal 2 Katzen und nochmal 2 Katzen. Und er macht so, nein, er macht so, so und so. Sagt er, wie viele Katzen hast du dann? Und er 7. Und er so, okay, nehmen wir Äpfel. Wenn ich dir 2 Äpfel gebe, und nochmal 2 Äpfel und nochmal 2 Äpfel. Wie viele Äpfel hast du dann? Sagt er, 6. Ja, super, genau. So, das heißt, wenn ich dir 2 Katzen gebe und nochmal 2 Katzen und nochmal 2, wie viele Katzen hast du dann? Sagt er, 7. Ja, wie 7? Sagt er, ja, ich habe doch schon eine zu Hause. Und da sehen wir, dass Offenbarung etwas, was du weißt, dein Blick auf Dinge verändert. Und du fängst an, Dinge anders zu schauen, anders zu sehen. Und das ist es, was wir eigentlich versuchen, vor allem auch mit den Gerichtssälen des Himmels, das ist dann, das ist eine Offenbarung, aber dass wir anfangen zu schauen, dass wir anfangen zu sehen, dass Gott wirklich über seine Gerichtssäle wirkt und dass er Gebet erhört und das Gebet in unterschiedlichen Regionen freigesetzt wird und beziehungsweise in unterschiedlichen Gebieten. Nicht jedes Gebiet wird im gleichen Raum vollzogen. Okay, jetzt gehen wir zur Bibel. Okay, Matthäus 6. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ihn im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Jesus sagt in diesem Fall, das Gebet soll im Privaten stattfinden. Okay, das ist das, was meine Familie zu mir sagt. Gebet ist für Privatsache. Gebet ist für die, aber ich liebe es, in der Öffentlichkeit zu beten. Aber hier ist, und dann kommen sie immer mit diesem Bibelvers, dass du sollst doch in deinem im Verborgenen beten. Aber ich liebe es, in der Öffentlichkeit zu beten, weil ich liebe es, Menschen auch so ein bisschen herauszufordern. Okay, so wie ich jetzt gerade hier stehe, das ist mein Aufzug für Schondorf. So laufe ich normalerweise nicht rum. Normalerweise, ich habe rote Schuhe, gelbe Schuhe. Wisst ihr, früher hat man Menschen, arme Menschen daran erkannt, dass sie Löcher in den Hosen haben. Heute zahlt man sehr viel Geld dafür, um arm auszusehen. solche Hosen trage ich normalerweise. Also, das ist, und wenn ich dann bete, das ist dann so, weil man sich glauben kann. So, und das liebe ich. Aber Jesus hat doch gesagt, wir sollen im Verborgenen beten. Jetzt steht aber im 1. Timotheus 2, ihr Männer, was? Ihr Männer, hebt eure Hände, an jedem Ort sollt ihr beten und eure heiligen Hände heben. Ohne zweifelnde Überlegung. An jedem Ort, wie jetzt? Jesus, wir sollen doch nicht, oder sollen wir jetzt doch? Und hier sehen wir, nicht jedes Gebet gehört in denselben Raum. Es gibt Gebete, die gehören in die Kammer. Und ich lass mich, das Gebet zum Vater ist ein persönliches Gebet für persönliche Anliegen. Was bedeutet, ich habe diese Gebete schon gebetet, die eigentlich in die Kammer gehören, habe sie in der Öffentlichkeit gebetet, weil ich mehr Glauben hatte an meine Geschwister, dass sie mein Gebet hören, als mein Vater, der in den Himmel ist. So. Halleluja, Gott. Ich habe nur noch 5,72 € für die ganze Woche. Aber ich glaube, du bist mein Versorger. Und ich hoffe, dass meine Geschwister es hören. Das sind die Gebete, von denen Jesus gesagt hat, die gehören in die Kammer. Warum? Weil dein Vater dein Versorger ist. Und in dem Augenblick, wo wir sie, und das ist das, was sie gemacht haben, heuchlerische Gebete, warum? Sie haben sie draußen auf dem Platz gebetet, persönliche Bedürfnisse, die der Vater eigentlich ihnen geben möchte, beziehungsweise die der Vater eigentlich erfüllen möchte, haben sie zunichte gemacht, weil sie eigentlich mehr Glauben hatten an das Mitgefühl ihrer Geschwister, als eigentlich an die Versorgung des allmächtigen Gottes. Und so gibt es Gebete, nicht jedes Gebet gehört in denselben Raum. Es gibt Gebete, die gehören einfach in den Raum, wo Jesus sagt, geh in deine Kammer, lass es niemanden hören. Okay, lass es niemanden hören. Und dann gibt es Gebete, hey, egal an welchem Ort, ohne zweifelnde Überlegung, erhebt deine heiligen Hände und fang an zu beten, ihr Männer. Das ist ein Unterschied. Es heißt, es gibt unterschiedliche Gebete, die in unterschiedlichen Räumen oder Umgebungen freigesetzt werden. Und so ist es im Gerichtssaal. Lukas 11, wenn ihr Lukas 11 studiert, ich glaube, darüber haben wir beim ersten Mal gesprochen, Lukas 11 und Lukas 18, seht ihr, dass Jesus Gebet in unterschiedliche Räume oder in unterschiedliche Gebiete hineinführt. Einmal sagt er, okay, ihr betet zu eurem Vater. Es ist ein persönliches Gebet. Und dann, wenn es um den Bedarf deines Freundes geht, beten wir zu Gott wie zu einem Freund. Und dann sagt er, Lukas 18 stellt er sogar das Gebet in einen Raum von einem Gerichtssaal. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, es gibt Gebete, die man betet, die beten wir zum Vater, zu Gott dem Vater und dann zu Gott als unserem Freund und dann zu Gott, der Richter ist. Und dann gibt es ein weiteres Gebiet des Gebets, von dem Jesus nicht spricht, weil ich glaube, das sind Fundamente, die für uns wichtig sind, aber Paulus spricht davon. Sagt er, kämpft in euren Gebeten für mich. Oder er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Oder die Waffen unseres Kampfes sind mächtig. Das heißt, dann gibt es ein Gebiet der Kampfführung, beziehungsweise des, nennen wir es so, des Schlachtfeldes, wo das Gebet hineingeführt wird. Aber und Unterscheidung ist notwendig, wann man welches Gebet wohin hineinführt. Das ist sehr wichtig. Und heute will ich darüber sprechen, was ist notwendig, um in die Gerichtssäle hineinzukommen. Pass mal auf. Wir wissen, wenn wir etwas falsch machen vom Vater, was der Vater macht, der Vater wird uns in der Regel tadeln. Okay? Wenn wir vor einem Freund etwas falsch machen, dann wird uns der Freund in der Regel korrigieren. Okay? Aber wenn wir vor dem Richter etwas falsch machen, Abmahnung, möglicherweise eine zweite Abmahnung, und dann fliegen wir raus aus dem Gerichtssaal. So, wenn wir auf dem Schlachtfeld etwas falsch machen, das ist es. Das auf dem Schlachtfeld, wenn du was falsch machst, im schlimmsten Fall stirbst du, im besten Fall überlebst du. Und so müssen wir verstehen, wo ist der Kampf oder wo ist das Gebiet, in dem wir uns jetzt gerade befinden? Für unser persönliches Leben, für unsere Finanzen, für unsere Stadt, für unsere Nation und all diese Sachen. Und vor allem das Gebiet des Gerichtssaals benötigt eine gewisse Vorbereitung. Jede gute Person, die in ein Gericht beziehungsweise in einen Gerichtsprozess hineingeht, ist normalerweise sehr gut vorbereitet. Sehr gut vorbereitet. Das heißt, wenn wir in den Gerichtssaal gehen, dann müssen wir vorbereitet sein. Da gehen wir nicht da rein und sagen, mal schauen, wie das mal läuft. Sondern da müssen wir vorbereitet sein. Was bedeutet Vorbereitung? Hey, wenn du hingehst, schau, dass alles bereinigt ist. Alles bereinigt ist, was mit dir zu tun hat. Oder stell es wenigstens bloß und tu Buße darüber. Ich glaube, letztes Mal habe ich darüber gesprochen, mit Pam und Barbara. In Amerika ist es so, wenn du Präsident wirst, du bist 50 Jahre alt und du bist ein Präsidentschaftskandidat und auf einmal, kommen die ganzen Geschichten, wo du 15, 16 warst und möglicherweise alkoholisiert Auto gefahren bist. Weißt du, wo du 15, 16 warst. Und das ist dann ein Mega-Ding in Amerika. Das ist dann ein Mega-Ding. Ja, können wir ihm überhaupt vertrauen? Wenn er alkoholisiert damals mit Auto, ja, wie sieht's denn heute aus? Weißt du, 35 Jahre später irgendwie, nachdem er schon selber seine Kinder gut großgezogen hat und all diesen Sachen. Aber da siehst du, wie der Feind ist. Und das Ding ist, man darf das als Präsidentschaftskandidat darf man das nicht einfach stehen lassen, sondern man muss es wirklich angehen. Man muss Stellung beziehen, was das betrifft. Und so ist es, wenn wir hineingehen, wenn der Feind uns anklagt, müssen wir Stellung beziehen. Stellung beziehen. Und die Sache ist die, weil wenn der Feind, die Bibel sagt im Offenbarung 12,10, dass der Ankläger uns Tag und Nacht vor Gott anklagt. Jetzt pass mal auf. Vor Gott kann keine Lüge bestehen. Vor Gott muss sogar der Feind, obwohl er ein Lügner ist, die Wahrheit sagen. Das bedeutet, wenn eine Anklage im Gerichtssaal aufsteht, obwohl, na, da ist nicht so, ach, so eine, nein, das bin ich nicht. Weil das Ding, kennt ihr, Lieblingssatz von meiner Ise ist, wenn man verblendet ist, ist man verblendet. Das bedeutet, oft, sogar in der Psychologie sagt man, dass 95% der Menschen können sich selber nicht richtig einschätzen. Die meisten schätzen sich besser ein, als sie eigentlich sind. Und dann gibt es ein paar weniger, die sich schlechter einschätzen, als sie eigentlich sind. Deswegen sagt Jesus, dass wir geheiligt werden, was? In der Gemeinschaft untereinander. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Warum? Weil alleine beten, wisst ihr, ich kenne mich an Gebetszeiten, wenn ich einfach mit Gott bin. Weißt du, ich habe Zeiten gehabt, wo ich studiert habe, aber nie ins Studium gegangen bin, weil irgendwie ich habe 8-9 Stunden gebetet und ich war einfach immer nur glücklich. Einfach mit Gott. Und dann komme ich aus meinem Zimmer raus und dann auf einmal, weißt du, diese ganzen ungeistlichen Leute um mich herum. Aber, und ich habe mich geärgert und habe gedacht, das ist ihre Schuld, dabei hatte ich ein Ärgerproblem. Genau, warum? Es ist einfach so alleine, weißt du, mit sich selber so, Halleluja. Und dann mit anderen ist es, genau, aber es sind ja immer die anderen schuld. Aber wie gesagt, sogar Psychologie sagt, dass 95% der Menschen können sich selber nicht richtig einschätzen. Nicht richtig einschätzen. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn Leute etwas bei mir ansprechen. Okay? Ich prüfe sowas natürlich. Genau. Aber bei mir gibt es auf jeden Fall viel anzusprechen. Ich bin noch nicht perfekt. Sehr nah dran, aber nicht ganz. Okay? Okay, ich habe euch gesagt, meine Witze sind nicht theologisch korrekt. Aber so ist der Weg, den wir gehen. Das heißt, wenn wir in... Ich habe noch 10 Minuten. Den Weg, den wir gehen, der ist unheimlich wichtig, vor allem, wenn wir in den Gerichtssaal hineingehen. Es ist unheimlich wichtig. Die Sache ist die, dass wenn wir anfangen, wenn wir jemanden kennen, beziehungsweise wenn für uns etwas anfängt, irgendwie normal zu sein, dann fangen Menschen an, lasch zu werden. Das siehst du auch bei geistlichen Menschen. Am Anfang bist du Feuer und Flamme und du denkst dir, hey, ich habe keinerlei Sünde in mir drin, weißt du, weil ich Gott so sehr liebe. Und dann 4, 5 Jahre später denkst du, du musst zur ersten Liebe wieder zurückkehren. Nein, 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 nein. Das war einfach nur die Gnade Gottes, die dir aufgezeigt hat, okay, die damals nicht aufgezeigt hat, dass du noch nicht so perfekt bist, wie du sein solltest. Genau. Es hat nichts mit der ersten Liebe oft zu tun, sondern da einfach nur mit der Gnade Gottes, wo er jetzt sagt, pass auf, jetzt bist du gewappnet dafür, dass ich dir Dinge aufzeige, die in deinem Leben noch nicht so ganz stimmen. Kennt ihr vielleicht die Geschichte, eigentlich sollte ich keine Geschichten erzählen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber die ist gut. Kennt ihr Steve Hill? Er ist schon beim Herrn, fantastisch, der Mann Gottes, der wirklich mein Leben beeinflusst hat. Und er hat gesagt, am Anfang, wo er zum Glauben gekommen ist, ist er in Mall, ist er ins Einkaufszentrum gefahren und er hat immer gebetet, Gott, gib mir einen Parkplatz in der vordersten Reihe. Und er hat gesagt, jedes Mal habe ich einen Parkplatz in der vordersten Reihe bekommen. Und dann war ich 25, 30 Jahre lang Christ und habe dieses Gebet noch immer gebetet, aber irgendwie habe ich immer in der letzten Reihe die Parkplätze bekommen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, Gott, stimmt irgendwas mit meinem Glauben nicht? Was ist das? Und er so, nein, nein, mit deinem Glauben stimmt alles, aber die vorderen Parkplätze brauche ich für die Neubekehrten. So gibt es Sachen in unserem Leben, die kann er uns am Anfang nicht offenbaren. Genauso wie er sagt, dass Neubekehrter kein Ältester sein kann. Warum? Weil er ist noch in so einer Blase des Schutzes und der Hand Gottes. Okay, dem kann Gott gar nicht offenbaren, wie schlimm es eigentlich um ihn noch immer steht. Okay. Aber um in die Gerichtssäle hineinzukommen, wird Gott irgendwann mal anfangen, das von uns wegzuheben, und weil dann fangen wir an, gegen den Feind anzugehen. Und der Feind, der ist nicht so gnädig. Der Feind ist böse. Er ist gekommen, um zu lügen, zu klauen, zu stehlen und zu töten. Und das ist, was er mit dir machen will. Er will dich eigentlich töten. Schaut mal in Sacharja 3,1. Das ist eine Geschichte vom Hohepriester Josua. Und wir werden ab Vers 1 lesen. Und er ließ mich den Hohepriester Josua sehen, der von dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgegangen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua, so spricht der Herr der Herrscher, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du auf meinen Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen hier, die hier stehen. Was diese Szene hier ist eine Szene, die am heiligsten Tag der Juden passiert. Als der Hohepriester einmal im Jahr ist er hineingegangen ins Allerheiligste, dreimal am Tag, glaube ich, an diesem Tag, ist er dreimal hineingegangen. Und aber was er davor gemacht hat, er hat sich 364 Tage lang gereinigt. Um vorbereitet zu sein für diesen einen Tag vorm Thron Gottes. Und ihr kennt ja die Geschichte, dass man dem Hohepriester sogar ein Seil an den Fuß gebunden hat, als falls er da drin stirbt, man ihn rausziehen kann. Warum? Weil das Ding ist, er steht direkt vor Gott, dem Richter. Er steht direkt vor Gott, dem Richter. Und hier, Josua hat sich 364 Tage lang, hat er sich gereinigt und trotzdem war er mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Und die Bibel sagt, wegen der Schuld konnte ihn Satan anklagen. Schuld ist etwas, was möglicherweise gar nicht mit dir, mit deinen persönlichen Taten zu tun hat, sondern mit denen deiner Vorfahren. Schuld ist etwas, Avon im Hebräischen, das weit zurückgehen kann und dich noch immer beeinflusst und der Feind noch immer benutzen kann. Ihr seht es immer und immer wieder. Ältere Herrschaften, die auch ein politisches Amt anfangen zu bekleiden. Auf einmal kommt es in den Medien, ja, sein Vater war Nazi. Und dann ist es ein Mega-Ding. Und er muss sich verantworten. Weil das Ding ist, wenn er es nicht machen würde, würde er definitiv irgendwann abgesetzt werden. Warum? Weil wenn er nicht antwortet, werden alle sagen, er ist derselben Schuld schuldig. Und hier sehen wir, dass er hineingekommen ist und war mit unreinen Kleidern bekleidet. Dieser Thron oder dieses Gebiet, wo er hineingekommen ist, er ist vor den Gnadenthron gekommen. Das ist, wie man das genannt hat. Damals im Hebräischen Kaporet. Du kommst hinein durch den Vorhang und trittst in das Allerheiligste. Und da war es stockdunkel, aber beziehungsweise hätte eigentlich stockdunkel sein sollen, aber es war so hell, weil Gott selbst da war. Weil er saß auf seinem Thron und er kam und hat die Sühnung vollbracht für Israel. Und Gott hat angefangen und Gott hat Israel gerichtet für ein weiteres Jahr. Zu ihrem Gunsten. So, die Bibel sagt, dass wir freimütig vor den Thron der Gnade kommen sollen. Und für uns, und oft ist es, was ich gehört habe, siehst du, wir müssen gar nichts tun, sondern wir kommen ja freimütig. Wir sollen ja freimütig vor den Thron der Gnade kommen. Und das ist richtig. Wir kommen freimütig vor den Thron der Gnade, aber nicht mit leeren Händen. Dieses Wort Kaporet, der Gnadenthron kommt aus dem Hebräischen Kafar, was bedeutet, du bringst Buße und Sühnung mit. Das heißt, dass wir sogar vor den Gnadenthron kommen und wir müssen etwas mitbringen und das ist Buße und das ist Sühnung. Das ist unheimlich wichtig, weil die Dinge sich, wenn wir im Gerichtssaal sind, und der Gerichtssaal sich für uns geöffnet hat, und es gibt unterschiedliche Dinge, wie sich ein Gerichtssaal des Himmels öffnet. Einer, der so klar beschrieben ist in der Bibel, lasst uns mal zum 1. Korinther gehen, Kapitel 10, 2. Korinther 10. Wo haben wir es? Nein, im 1. Korinther müsste es sein, sorry. Ja, 11. 1. Korinther 11, sorry. 1. Korinther 11, Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Vers 29. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Schaut mal, wie mächtig und gewaltig das Abendmahl ist. Dass in dem Augenblick, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, sich der Gerichtssaal öffnet. Es gibt Dinge, wie sich der Gerichtssaal öffnet. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, unwürdig, bedeutet es, dass, weil das Ding ist, wir wollen das Gericht haben. Wenn wir das Abendmahl nehmen, wollen wir Gericht haben. Warum? Was für ein Gericht? Ein Gericht der Vergebung, ein Gericht der Kraft, ein Gericht der Macht. All das, was Jesus freigesetzt hat am Kreuz, ist in dem drin. So, wenn wir da kommen und unwürdig es essen, dann wird Gott definitiv, weil wir kommen ja, damit der Gericht spricht. So, wir nehmen es zu uns, der Gerichtssaal öffnet sich Und Gott wird Gericht sprechen, aber weil Gott gerecht ist, weil er rechtschaffen ist, kann er nicht sein Gesetz übertreten und mir etwas geben, was ich eigentlich gar nicht bekommen kann. So, das bedeutet, sogar Paulus sagt, einige von euch sind krank deswegen. Warum? Weil hier ist die Anklage des Feindes. Wir öffnen den Gerichtssaal in den himmlischen. Wir denken, wir nehmen nur das Abendmahl. Aber was im Geist passiert, ist etwas komplett anderes. Das heißt, wir Männer, wenn wir Unreinheit in unserem Leben haben und da hineinkommen, auf dieser Grundlage wird das Gericht gesprochen. Wenn wir mit Bitterkeit in den Gerichtssaal hineintreten, indem wir das Abendmahl zu uns genommen haben, auf dieser Grundlage, wenn der Feind es gegen uns anwendet, wird Gericht über uns gesprochen. Aber das Abendmahl ist nicht dafür da, um uns zu verurteilen. Das Abendmahl ist dafür da, um uns zu stärken, zu bevollmächtigen und zu kräftigen. Aber wenn wir, und da sehen wir, wie ernst gewisse Dinge sind. Das Gerichtssaalsaktivität ist nicht etwas, oh, lass uns mal probieren, vielleicht klappt es ja in dem, wo ich gerade Gebet brauche. Die Sache ist die, es ist für Gott, es ist unheimlich ernst. Wir machen zwar etwas im Natürlichen, aber der Effekt beeinflusst den ganzen Himmel. Und vom Himmel wird etwas gesprochen, auf unser Leben freigesetzt. Deswegen, wie wir da hineinkommen, ist, wir müssen mit einem bußfertigen Herzen kommen. Gott möchte, eine letzte Bibelstelle, bevor ich sie an die Ise weitergebe. Jesaja 59, 1 bis 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Schuld ist es, die eine Scheidung gemacht hat zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Und das ist noch der gute Teil, dass er nicht hört. Aber wenn der Feind etwas vorbringt, wo Gott richten muss, dann kann es nach hinten losgehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht aufhören, über Sünde zu sprechen. Heutzutage ist es einfach Mode geworden, dass man Sünde nicht mehr Sünde nennt, sondern einen charakterlichen Defekt. Sünde ist noch immer Sünde und Gott ist noch immer heilig und er hätte gerne, dass wir auch heilig sind. Heiligkeit. Ohne Heiligkeit wird niemand Gott schauen. Aber definitiv irgendwann mal ihm begegnen. Und das, was danach kommt, ist nicht so schön. Er ist noch immer heilig. Er ist noch immer groß. Er ist noch immer gewaltig. Er ist noch immer fantastisch. Es ist noch immer wichtig, dass wir die Furcht des Herrn haben. Es ist sowas von wichtig, vor allem für uns, die wir von der jüngeren Generation sind, weil wir so oft aufgewachsen sind und in Respektlosigkeit und die Medien und all das zeigt uns Respektlosigkeit anstatt Respekt. Sex statt Heiligkeit. Scheidung statt den Bund der Ehe. Und all diese Sachen, das beeinflusst. Das ist Offenbarung, die beeinflusst und die Art und Weise, wie wir schauen. Und deswegen ist wichtig, Abendmahl ist nicht etwas, das wir feiern und es wird einfach, lasst uns mal schön. Wir müssen uns gut überlegen, weil der Gerichtssaal des Himmels öffnet sich und Gott wird Gericht sprechen, wenn wir es zu uns nehmen. Weil der Feind benutzt etwas gegen uns. Oh, 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 oh